Ihr lieben Lübecker, vorweg, ich bin immer mal wieder ganz gerne hier bei euch. Heute Morgen beim Frühstück sagte meine Frau noch zu mir, die Gudrun, ob unser Lebensweg vielleicht ganz anders gelaufen wäre, wenn wir als 13-, 14-, 15-Jährige nicht zu den Lübecker Jugendfreizeiten gefahren wären. Dort in der großen alten Fähre hatte ich ja auch so ein Schlüsselerlebnis, so eine Lebenshingabe an Jesus, wo das mal öffentlich geworden ist, dass ich mit ihm leben will. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn diese Gelegenheit nicht da gewesen wäre. In manchen Gebeten ist ja auch schon etwas deutlich geworden von Jahrzehnten Nachfolge mit Jesus. Für mich ist das jetzt schlappe 47 Jahre her. Ihr seid Arche Lübeck, wir in Flensburg sind Arche Flensburg, das verbindet uns auch. Ich kann jetzt ein bisschen unbeschwerter noch hier und da mal eine Gastpredigt halten, weil ich seit 3 Monaten einen jungen Kollegen habe, Markus Hübner heißt er. Und wir hoffen, dass er nach seinem Vikariat und Ordination dann auch Nachfolger für mich wird. Also ich trage mich mit den Gedanken, fröhlich in Rente zu gehen. Die Frau, um die es heute gehen soll, da will ich auch nicht nur von ihr erzählen, wie es bei ihr als 13-, 14-, 15-Jährige war, sondern wie ihr Leben weiterging. Es geht mir in dieser Predigt um Maria. Als ein Beispiel dafür, wie Gottes Wort zur Welt kommt. Maria, wie Gottes Wort zur Welt kommt. Und zwar nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern da ist ein ganzes Leben, was dafür steht, dass Gottes Wort zur Welt kommt. Kleine Einleitung: An Maria scheiden sich die Konfessionen. Die einen verehren sie als immerwährende Jungfrau, unbefleckt empfangen, aufgenommen in den Himmel und Mittlerin der Gnade. Jetzt habe ich so katholische Theologie zitiert. Die anderen übersehen oder übergehen sie zumeist, um ja nicht in den Verdacht zu geraten, ihr zu viel Ehre anzutun. Sie gestatten ihr in der Regel nur einen kurzen Auftritt zur Weihnachtszeit. Das sind dann eher die evangelischen Freikirchen. Marienverehrung ist mir persönlich total fremd. Ich hatte mal ein bisschen Zeit in München und habe mich auf den Marienplatz gesetzt. Da ist in der Mitte dieses Platzes eine 5 Meter hohe Säule und oben auf der Säule eine vergoldete Maria. Und dann kommen immer mal wieder, und nicht nur zur Weihnachtszeit, das war im Hochsommer, Pilgergruppen bilden dann einen Kreis um diese Säule und fangen an zu beten. Was sie beten, weiß ich gar nicht, aber für mich so ein bisschen skurril. Und dann die Mariendogmen der katholischen Kirche, die keinen Anhalt an den biblischen Texten haben, das kann ich alles nicht nachvollziehen. Und dann in der evangelischen Kirche die großen Männer, die verehrt werden, an denen man sich ein Beispiel nimmt, Petrus, Johannes, Paulus. Und übersehen wird diese einzigartige Frau, die Jesus biologisch direkt unter ihrem Herzen getragen hat, 9 Monate, an deren Tisch Jesus 30 Jahre gesessen hat, und über die ihre Tante Elisabeth sagt, und sie sagt es erfüllt vom Heiligen Geist, dass dich Gott mehr gesegnet hat als alle anderen Frauen. Über Maria, Lukas 1, 41. Und ich finde, das ist es wert, über diese Frauen nachzudenken. Und ich beginne bei der letzten Erwähnung, die Maria erfährt in der Bibel, im Neuen Testament, wo sie auftaucht als Beterin und auch als Leiterin der ersten Gemeinde. In der Apostelgeschichte Kapitel 1 heißt es ab Vers 12, sie, und wer das alles war, das wird gleich beschrieben, sie kamen im oberen Stockwerk des Hauses zusammen, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, der ehemalige Freiheitskämpfer Simon Jakobus, Judas, der Sohn des Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter Jesu, und außerdem seine Brüder. Welch eine Aufzählung! Augustinus, Martin Luther, Mutter Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, Papst Franziskus, Bischof Ulrich und Manfred Vetter. Was ist merkwürdig an dieser Aufzählung? Ein Name passt da nicht so richtig rein, ne? Ja, die großen Apostelfürsten, alle namentlich genannt. Und der Name einer einzigen Frau in dieser Reihe, Maria, die Mutter Jesu. Die dort auch sitzt und wieder guter Hoffnung ist. Sie wartet zusammen mit den anderen auf die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Maria hatte so eine wechselvolle Geschichte mit Jesus. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass hier quasi am Ende ihr Name steht, dass sie dort neben den Aposteln sitzt. Sie hatte sich Jesus nicht ausgesucht, sondern Gott hatte sie für Jesus ausgesucht. Dann waren da die Wirren der Schwangerschaft, welch eine Zumutung, schwanger zu sein, unverheiratet. Dann die Irritationen mit dem pubertierenden Jesus. Kind, wie kannst du uns das antun, sagt sie zu ihm. Dann die diversen Brüskierungen, so muss sie das auch empfunden haben. Als man zu Jesus sagte, deine Mutter und deine Brüder warten auf dich. Und Jesus sagt, die das Wort Gottes hören und meinen Willen tun, das ist meine Mutter und meine Brüder. Und dann die Mutter eines Hingerichteten zu sein. Wenn Kinder Quatsch machen, fällt das doch zurück auf die Eltern, oder? Dass ich hier stehe und du hier sitzt, das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Und vielleicht denkt jetzt jeder an seine wechselvolle Geschichte mit dem Glauben, mit Jesus, mit seiner Gemeinde. Vielleicht hast du Jesus auch empfangen als Jugendlicher oder als Jugendliche. Und dann ist es kompliziert geworden im Alltag, in der Ehe, in den Beziehungen, in der Gemeinde. Dann bist du enttäuscht worden, weil Gebete nicht erhört wurden. Oder weil es eben ganz anders war, als man sich das gewünscht hätte. Und doch darfst du heute hier sitzen und ich hier stehen und wissen, dein Name ist nicht nur in der Bibel aufgeschrieben, wie hier Marias Name in der Reihe der 12 Apostel, sondern dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Maria sitzt dort und pflegt Gemeinschaft. Sie hat auch gehört, dieses bleibt in Jerusalem, bis die Kraft von oben auf euch kommt. Da war nichts von dieser Ohne-mich-Mentalität. Wie viele Menschen werden mit den Jahrzehnten auch müde, in einen Hauskreis zu gehen und regelmäßig in Gottesdienst zu gehen? Die 12 Charaktertypen, die daneben Maria sitzen, oder 11 werden hier mit Namen genannt, Judas Ischariot war ja schon nicht mehr, das waren auch 12 Männer, die schwer zu ertragen waren. Aber Maria pflegt Gemeinschaft. Maria bleibt eine Beterin. Gebet als Ausdruck ihrer Beziehung zu Gott, als ihrer Hoffnung. Sie bleibt guter Hoffnung auf das, was Gott tun wird, weil Jesus es gesagt hat. Der Heilige Geist wird kommen. Es wird Gemeinde Jesu geben als Hoffnung für die Welt. Das war mal Marias letzte Erwähnung in der Apostelgeschichte. Aber gehen wir einen Schritt zurück, nicht gleich in ihre Jugend, sondern dort vielleicht die schwerste Stunde ihres Lebens, als sie nämlich mit Jesus leidet, unter seinem Kreuz steht Und in dieser Situation erfährt, wie Jesus sie sieht und versorgt. Das ist ja auch wieder ein sehr erstaunlicher Standpunkt, den die Maria dort einnimmt. Ich lese das nur mal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Abvers 25. Das ist dann ja ein Teil der Passionsgeschichte. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Kleophas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er: Siehe, sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Maria, die Mutter Jesu, war ja bekanntlich nicht eine Jüngerin von Jesus, die Jesus nun auf Schritt und Tritt begleitet hat auf seiner Wanderschaft. Es wird sogar angedeutet, dazu komme ich später noch, dass sie durchaus auch ein nicht ganz unproblematisches Verhältnis zu Jesus hatte, dem Wanderprediger. Woher wusste sie, dass Jesus gefangen genommen wurde, dass er angeklagt wurde, dass ein Todesurteil über ihn gesprochen wurde? Die Jünger hatten ja nicht so eine Art WhatsApp-Gruppe, wo sich das alles schnell rumgesprochen hat. Aber sie war mit dem Herzen wohl näher an Jesus als mit ihren Füßen. Und in seiner Todesstunde war sie da. Nicht 2 Stunden Weges mit dem Auto, wie von Flensburg nach Lübeck, sondern mindestens 3 oder 4 Tagesreisen zu Fuß von Nazareth nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin, was geht in einer Mutter vor sich? Ich gehe hin, ich schaue nicht weg, auch wenn ich nicht verstehe, wenn ich Gott nicht verstehe, auch wenn ich nichts ändern kann. Auch wenn andere sagen, tu das nicht, da kriegst du ein Trauma, das wirst du lebenslang nicht mehr los. Und Maria steht unterm Kreuz und schaut hin. Das eigene Kind sterben zu sehen, das ist wohl eine Erfahrung, die so schrecklich ist. Ich habe das noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das erlebt hat. Es mag ein Unterschied sein, wenn ein Kind an einer Krankheit stirbt, aber dass einer hier, ein Gerechter, durch Häme und Neid und falsche Anschuldigungen hingerichtet wird und die Mutter steht unterm Kreuz. Ja, Marias Standpunkt einnehmen, einen Moment, auch wenn es nicht um die eigenen Kinder geht, aber doch hinschauen. Hinschauen, wo Ungerechtigkeit, Hunger, Verfolgung in der Welt ist, eine Leidenschaft entwickeln, nicht wegschauen. Wo eine Ehe vereinsamt und jemand meine Unterstützung braucht. Wo jemand mit seinem Kind durch eine lebensbedrohliche Krankheit geht. Wo jemand seinen Ehepartner verliert. Hinschauen, hingehen. Gemeinschaft anbieten, mittragen, was unerträglich ist. Gott, zeig uns, woran du leidest, damit wir mitleiden. In Jesus leidet ja Gott und Maria leidet mit. Das ist fast übermenschlich, das auszuhalten, was Maria unterm Kreuz aushält. Und ihre leibliche Schwester mag das gewusst haben, deswegen steht sie neben ihr. Unterm Kreuz standen seine Mutter und ihre Schwester. Bibelausleger vermuten, dass Josef, ihr Mann, schon lange nicht mehr lebte, weil er ja gar nicht mehr vorkommt in der Bibel außerhalb der Weihnachtsgeschichte. Es gibt Situationen, Standorte, die keiner alleine aushält. Und dann zusammenstehen, zusammen weinen. Wem soll ich in seinem Schmerz beistehen? Und schließlich erfährt sie so erstaunlich Versorgung durch Jesus. dort unterm Kreuz. Jesus sieht sie. Alle anderen werden mit sich selbst beschäftigt gewesen. Aber man muss sich das ja auch mal so denken. In der Familie von Jesus, vermutlich hatte Maria ihren Mann schon verloren. Josef, sie war Witwe, als sie da stand. Jesus war ihr ältester Sohn und damit war er auch ihr Versorger. Und der hängt nun am Kreuz und stirbt. Was wird aus mir? Damals gab es keine Rentenversicherung. Und dieser sterbende Jesus sieht die Ängste, auch die Zukunftsängste seiner Mutter und sagt, der Johannes, der Beste, den ich habe, der Feinfühligste, der soll jetzt dein Sohn sein. Und wenn du denkst, mich jetzt zu verlieren, und in gewisser Weise verliert sie ihn ja sozusagen als irdischen Sohn, du bekommst einen neuen Sohn. Da wird ein Adoptionsvertrag geregelt unterm Kreuz, eine neue Familie gegründet, eine geistliche Familie. Und wir sagen später so richtig, das Blut Jesu Christi, das ist eine stärkere Verbindung als die Blutsbande, die Menschen miteinander verbinden können. Gehen wir nun einen großen Schritt im Leben der Maria zurück, als sie ganz jung war. Die ersten Monate, da weiß man ja von ihr, als dann Jesus zur Welt gekommen ist, was muss sie für eine taffe Frau gewesen sein? Wenn wir das mal so lesen in Matthäus Kapitel 3, da wird dann ja ganz kurz gesagt, was sie alles leisten musste, welchen Herausforderungen sie sich stellen musste in den ersten 3 Jahren von Jesus. In Matthäus Kapitel 3, ab Vers 13 heißt es, nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, erschien ein Engel Gottes Josef im Traum und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich euch zurückrufe, denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen. Darüber brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. Dann geht es noch eine Weile weiter und dann wird in Vers 19 gesagt, als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder, ein Engel Gottes im Traum, und sagte zu ihm, steh auf und kehr mit dem Kind und seiner Mutter heim ins Land Israel. Die Leute, die das Kind töten wollten, sind gestorben. Da ging Josef mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Dann heißt es, dass sie zunächst Richtung Judäa zogen und dann aber doch weiter auf Anweisung Gottes nach Galiläa. Die Älteren unter uns, bei denen kommt vielleicht Gedanken hoch von Flucht und Vertreibung. Wie es war, wenn man mit kleinen Kindern fliehen musste. Wie lebensbedrohlich, gerade für die Kleinsten. Und manche Mutter hat ihren Säugling auf der Flucht beerdigen müssen, irgendwo in fremder Erde. Ich weiß das aus meiner eigenen Herkunftsfamilie. Was muss das für eine taffe Frau gewesen sein, die Maria? Flüchtlingsfrau. Vielleicht denken wir heute an Flüchtlingsfrauen, die uns begegnen in unseren Städten mit ihren kleinen Kindern. Auch dieses Wissen, das wird keine Heimat werden dort in Ägypten, sondern das wird auch wieder nur eine Durchgangsstation sein, es wird wieder zurückgehen. Und als sie dann sich setteln durfte in Galiläa, in Nazareth, ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, was mag da mit Maria gewesen sein, den Sohn Gottes so über fast 3 Jahrzehnte im eigenen Haus zu haben, am eigenen Tisch? Was mag das mit ihr gemacht haben? Wir sind immer noch bei dem Thema Maria, wie Gottes Wort zur Welt kommt. Sie hat Jesus nicht nur sozusagen geboren, sondern es ging ja darum, dass das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und ich empfinde, da gehört die ganze Maria-Geschichte dazu. gucken wir uns noch ein paar Situationen in ihrem Leben an. Die werden uns auch nicht fremd sein. Situationen, in denen Jesus Maria fremd geworden ist. Die erste Situation will ich erzählen. Ihr kennt sie ja. Als Jesus ein Teenager wurde, das erste Mal mit durfte zum Passafest, dann den Eltern verloren ging, die Eltern sich Sorgen machten. Also, wenn man ein Kind 3 Stunden sucht, weil man nicht weiß, wo es ist, das ist schon eine kleine Nervenprobe. Ein 12-Jährigen in einer völlig fremden Stadt für 3 Tage suchen. Heidewitzka. Kind, wie konntest du uns so etwas antun? So reagiert Maria, als sie Jesus wiederfindet. Jesus, wie kannst du nur? Ich glaube, dass wir solch Ausspruch auch machen dürfen. Und ich glaube, in seinem Herzen hat mancher von uns schon gesagt, Jesus, wie kannst du mir das antun? Wo warst du eigentlich, als ich dachte, du müsstest an meiner Seite sein? Warum tust du nicht das, was ich von dir erwartet habe? Und vielleicht auch noch mal so das andere, wenn Kinder einen Weg gehen, den wir nicht so wirklich verstehen als Eltern, dann kann man ein bisschen nachvollziehen, wie es Maria gegangen ist an dieser Stelle. Und eine andere Szene, als Jesus dann schon als Wanderprediger unterwegs war, sie trafen sich noch einmal auf der Hochzeit zu Kana. Maria ist stolz auf ihren Jesus, auch stolz darauf, dass er etwas kann, was andere nicht können. Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Nun tu mal was. Und Jesus fährt sie an, Weib, schreib mir nicht vor, was ich tun soll. Was mag das mit Maria gemacht haben? Was macht das mit uns, wenn wir beten? Und dann vielleicht doch noch das innere Ohr haben für die Stimme Gottes, der sagt, es geht nicht nach deinen Wünschen in diesem Leben. Was macht das mit uns? Und eine dritte Situation, wo Maria offensichtlich in der Gefahr steht, auch entfremdet zu werden von Jesus, ihrem Sohn. In Markus 3, Vers 21 steht es, dass Jesus umgeben von vielen seiner Fans gepredigt hat und dass dann seine Familie kommt und seine Familie sagt, er, Jesus, hat den Verstand verloren. Er ist verrückt geworden. Und Jesus sich auf die Seite derer stellt, die das Wort Gottes hören wollen und sich ein Stück distanziert von denen, die ihn vereinnahmen wollen, weil sie sagen, du bist doch unser Sohn, du bist doch unser Bruder, weil wir die gleiche Mutter haben. Das alles ist Geschichte von Maria, aber am Ende sitzt sie in der Reihe der 12 Apostel und wird als einzige Frau namentlich genannt. Ich habe das mal so einen Moment gedacht, dieses Sohn, bist du verrückt geworden, als mein ältester Sohn, der hat ein bisschen beruflich Karriere gemacht, angefangen vom Forstwirt, dann ist er Maschinenbauingenieur geworden und als er es gerade war, mit gutem Gehalt, ein paar beim Weltkonzern, bei Siemens, hat er gesagt, Papa und Mama, ich lasse mich in die Mission rufen, nach Sambia. In der Elternzeit, kleines Gehalt, was gerade zum Überleben reicht, mit seiner Frau und unseren beiden Enkelkindern. Huch, dachten wir, jetzt macht dieser Kerl das, was ich auch schon 30 Jahre mache, von Spenden leben. Ich wäre ja auch ganz gerne Maschinenbauingenieur geworden, war auch schon auf dem besten Weg, bis Gott mich dann berufen hat. Und irgendwie dachte ich, jetzt macht er das Gleiche. Ne? Meine Zeit, so eine unsichere Geschichte. Ja, Kinder gehen lassen, wenn Gott sie ruft. Ich fasse zusammen jetzt und jetzt nochmal unter der Überschrift, wie Gottes Wort zur Welt kommt. Und Maria steht ja so dafür, dass sie Gottes Wort Jesus zur Welt gebracht hat. jetzt wird es tatsächlich noch weihnachtlich und ich beziehe mich hier auf das, was rund um die Krippe geschah und möchte das auch lesen, jetzt als adventlichen Text, Lukas 1, Vers 26. Da fasst sich das alles zusammen. Der Engel, es ist ja wieder ein Bote Gottes, der auch ein nicht zuerst Flügel hat, sondern der bringt ein Wort Gottes zur Welt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was dieses seltsame Wort bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Was für eine Ansage! Und ihr habt jetzt ja mit mir gemeinsam erlebt, was Maria erlebt hat. Die hat sich das mit Sicherheit ganz anders vorgestellt, wie diese Ansage sich verwirklichen würde. Vielleicht hat sie in der Apostelgeschichte am Ende geahnt, dass der Engel mit allem Recht hat, aber dass der Weg Gottes zu diesem Ziel ganz anders war. Wie kann das geschehen? Fragt Maria den Engel. Das ist doch auch mal schön, dass man nicht kuschen muss, wenn Engel zu einem reden, sondern dass man mal eine Rückfrage stellen kann. Und ein bisschen Skepsis zeigen. Wie kann das geschehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Und das ist auch schön, dass jetzt der Text nicht weitergeht. Pappelapapp, Maria, wenn Gott gesprochen hat, dann musst du gehorchen, basta. Sondern der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Das ist schön zu sehen, wie der Engel versucht, das Unerklärliche zu erklären. Man muss sich ja klar werden, die Maria war ein Teenager. Die war vermutlich nicht älter als 15 oder höchstens 16 Jahre. Die ganze Theologie Gottes wird sie nicht verstanden haben. Der Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Aber die Sache mit Elisabeth, dieser alten Tante, von der sie wusste, dass sie kinderlos ist und die darunter gelitten hat und dass Gott jetzt ein Wunder an dieser alten Tante getan hat, das hat sie schon begriffen. Das sehen wir dann ja an der Fortsetzung der Geschichte. Dann mündet alles in diesem Satz, was Gott zusagt, das geschieht. Und dann reagiert Maria und sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Das ist auch gut, dass der Engel zu Maria nicht sagt, und übrigens, du bist schwanger. Man kann jetzt natürlich spekulieren und sagen, was wäre, wenn Maria gesagt hätte, ach komm bitte nicht mit mir. Aber es ist ja eine Ansage für die Zukunft. Der Engel wirbt auch um ihr Einverständnis. Und hier scheinen mir wichtige Hinweise und Fingerzeige dafür zu sein, wie es ist, wenn Gottes Wort zur Welt kommt. Dass da ein inneres Einverständnis, also da kommt erstmal ein Wort Gottes in das Herz, in das Ohr von Maria, vom Engel. Ein Wort wird gesprochen. Und dann wird sie irgendwie überschattet vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht dieses Wort in ihr lebendig und kräftig. Und der dritte Schritt ist, dass sie ein persönliches Ja gibt. Ich will Ja. Und dann kann es geschehen. Ich glaube, dass das auch in unserem Leben immer wieder so ist. Wir lesen ein Bibelwort, Nummer 1. Der Heilige Geist macht es lebendig. Nummer zwei. Und wenn wir dann nicht nur Hörer sind und sagen, oh, Herr Pastor, ich war angesprochen heute Morgen, sondern dann sagen, ich will tun. Ich bin einverstanden. Ich will mich in Dienst nehmen lassen. Sende mich. Dann kann es geschehen. Aber auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, wie Maria das dann aufnimmt, diesen Hinweis auf Elisabeth, ihre Tante, dass sie sich dann auf den Weg macht. Und es heißt dann in der Bibel ab Vers 39 in Lukas 1, Maria entschloss sich, so schnell wie möglich zu Elisabeth zu gehen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind, womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Also Überraschungsbesuch. Da steht ein staubbedeckter Teenager vor der Tür und guckt ein bisschen verlegen und sagt, Tante, kennst du mich noch? Und Elisabeth sagt nicht, bist du aber groß geworden, Maria, oder so, sondern da ist gleich so ein geistliches Wort. Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Da sieht diese weise alte Frau das Potenzial, was Gott hineingelegt hat in diesen jungen Menschen, in diese Maria. Und es ist übernatürlich, natürlich. Es ist vom Heiligen Geist gewirkt. Hier die alte Dame, die sich über Jahrzehnte ein Kind gewünscht hat. Und Gott gewährt ihr diesen Wunsch. Und hier das junge Ding, ich sage es jetzt mal ein bisschen provozierend, die gesagt hat, bloß nicht schwanger werden vor der Hochzeit. Und Gott mutet ihr das zu. Hier die verheiratete Frau, dort die Jungfrau. Hier jemand, der jahrzehntelang gehofft hat und dessen Hoffnung enttäuscht war. Und dort Maria, die so unerwartet gute Hoffnung war. Die beiden, würde man sagen, trennen Welten. Aber der Heilige Geist führt sie zu einer wohltuenden Gemeinschaft zusammen. Wie Elisabeth sich freut und wie Maria gestärkt wird. Das wäre auch mal ein schönes Miteinander von Jugendkreis und Seniorenclub, wenn es so wäre wie bei Maria und bei Elisabeth, dass die einen das Potenzial Gottes in den anderen sehen und es nicht verachten. Wie Gottes Wort in uns Frucht bringt, das ist nicht anders wie bei Elisabeth, wie Gottes Wort durch uns zur Welt kommt. Das ist so wie bei Maria. Das erste ist, dass wir ein inneres Ja finden, dass Gottes Geist uns ein Wort lebendig macht. Heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, bei Maria dann, als sie Jesus empfangen hat, auch dann kurz nach der Geburt, als die Hirten sie besuchen, Maria bewahrte alle Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Worte, die ihr gesagt wurden, die Worte des Engels, auch die Worte anderer über Jesus, lasst das Wort Christi in euch wohnen, ermahnt uns Paulus, Kolosser 3, Vers 16. Es soll euch nicht am Sonntag besuchen, es soll in euch wohnen, die ganze Woche, das ganze Leben. Die aber auf dem guten Land, die Samenkörner, das sind die, die das Wort hören und in einem guten und reinen Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld. Also ein Ja zum Wort Gottes, das mag im Gottesdienst sein, ihm nachsinnen, das mag schon Montag und Dienstag geschehen in unserem Alltag. Und dann die Erfahrung machen, die auch Maria machen musste und nicht davonlaufen, dass dieses Wort auch unter Wachstumsschmerzen in uns größer wird. Das ist ja bei jeder Schwangerschaft so. Am Anfang ist einem manchmal übel und am Ende ist es immer beschwerlich. Und auch wenn das Wort Gottes in uns wächst, dann gibt das Wachstumsschmerzen. Ich habe das gezeigt an Maria. Ihre Schwangerschaft war kein Spaziergang. Die Geburt war mit Wehen verbunden. Das erste Lebensjahr bedroht vom plötzlichen Kindstod, aber nicht sozusagen auf einmal und plötzlich, wie das in der Medizin ist, sondern durch diesen grausamen Tyrann Herodes. Dann die Herausforderung, Jesus loslassen zu müssen. Ihre Pläne, die sie mit Jesus hatte, das loslassen und sagen, Gott wird jetzt mit diesem Wort Gottes seinen eigenen Weg gehen. Unterm Kreuz stehen, das aushalten. Und dann sich wieder neu hineinfügen und begeben in die Gemeinschaft der Apostel, von denen Maria bestimmt gesagt hat, manchmal, wenn der Petrus und der Johannes und diese verrückten jungen Leute nicht wären, dann wäre Jesus nie davongelaufen, da wäre er immer bei mir geblieben. Aber jetzt sich einzuordnen und zu sagen, nein, ich gehe zurück in diese Gemeinschaft der Jünger und will mit ihnen gemeinsam guter Hoffnung sein auf eine neue Geburt, die Gott verheißen hat, die Geburt der Gemeinde. Also ich finde, es steht uns Evangelischen gut an, dass wir Maria nicht nur zur Weihnachtszeit herausholen für ein paar Tage, sondern dass wir uns von ihr begleiten lassen, auch über längere Wegstrecken. Welches Bibelwort wächst gerade in dir? Manchmal ist es ja so, dass man über ein Wort fällt und sagt, das darf nicht nur diesen Sonntag, sondern das ist ein richtungsweisendes Wort für vielleicht Jahre und Jahrzehnte. Ich könnte vielleicht nicht mehr als 5 Bibelworte nennen, von denen ich sagen würde, die haben mich länger als ein Jahrzehnt begleitet und einige davon haben meinem Leben auch Richtung gegeben. Ohne diese Worte würde ich heute hier nicht stehen. Welches Bibelwort wächst gerade in dir? Wie kann das in Kontakt kommen mit dem Heiligen Geist, damit es Kraft entfaltet und zur Welt kommen kann? Ich könnte auch fragen, welcher Traum wächst gerade in dir? Wenn jemand begeistert ist von etwas, dann sagt man auch, das ist sein Baby. Da achtet er drauf, das pflegt er, das will er, dass das groß wird. Hast du so etwas im Glauben? Also für manchen ist die BMW oder die Harley Davidson sein Baby, ne? Oder irgendeine splinige Idee, die er hat. Aber sowas soll es ja auch im Glauben geben, in der Gemeinschaft, im Reich Gottes, dass jemand quasi ein Baby hat. Ich weiß nicht, ob jemand sagen würde, die Technik hier vorne, damit das funktioniert, das ist mein Baby. Oder dass es einen schönen Lobpreis im Gottesdienst gibt. Oder dass Menschen, die als Asylbewerber in unser Land kommen, dass die etwas von der gelebten Liebe Gottes erfahren und nicht nur entsetzt sind über das christliche Abendland. Das ist mein Baby. Welches Baby wächst in dir? Und ich schließe mit einem Bibelwort. Da wird nicht Maria beim Namen genannt, aber sie ist doch gemeint. Da steht in Lukas 11, Vers 27. Und es begab sich, als er, Jesus, so redete, da erhob sich eine Frau im Volk und sprach, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gesogen hast. Doch Jesus entgegnete, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen.